Deutschlandfunk. Systemfragen.
Also Zivilgesellschaft, ja, vielleicht im Viertel, da wo die, was weiß ich, wo sich die Leute treffen für bestimmte Aktionen.
Eigentlich überall auf den Straßen, wenn man Menschen begegnet. Ja, man muss einfach nur rausgehen vor die Tür.
Überall hier.
Na, überall um uns herum.
Tja, die Zivilgesellschaft, wer gehört da eigentlich genau dazu? Danach haben wir in Münster gefragt. Denn uns treibt in der Redaktion schon lange die Frage um, was ist das eigentlich genau, Zivilgesellschaft? Gerade wenn es in politischen Diskussionen ums Sparen geht oder was von Land und Kommunen beispielsweise nicht mehr geleistet werden kann. Tja, dann heißt es ja oft, da ist die Zivilgesellschaft gefragt. Sich beispielsweise um eine Grünfläche in der Nachbarschaft zu kümmern, weil die Kommune kein Geld mehr dafür hat. Und wie blicken WissenschaftlerInnen darauf? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das ist mein Kollege Uli Hufen, der dazu recherchiert und Interviews geführt hat. Und ich, mein Name ist Bettina Kösser. Aber erstmal hallo Uli.
Hi Bettina.
Blicken wir anfangs nochmal auf diese Stimmen aus Münster zurück, die wir gehört haben. Was fällt dir denn da auf im Licht deiner Recherchen?
Na, als erstes fällt auf, dass es offenbar bekannt ist, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, aber nicht ganz so einfach zu erklären, was das eigentlich ist. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Leute nicht in der Schule aufgepasst haben. Das liegt wirklich daran, dass Zivilgesellschaft ziemlich unübersichtlich ist und nicht so leicht zu definieren.
Wie sehen das denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, fällt denen das auch so schwer, das klar zu beschreiben, was Zivilgesellschaft ist?
Nee, schwer fällt denen das nicht. Sie haben nur unterschiedliche Ansätze. Jana Prima vom Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung an der FU in Berlin sieht es zum Beispiel so.
Das ist in der Tat so, dass weder die Menschen, die über Zivilgesellschaft sprechen, eigentlich von demselben sprechen, noch wir in der Forschung da eigentlich auch eine einheitliche Begriffsdefinition haben, dass tatsächlich je nachdem, aus welcher Disziplin man kommt, das unterschiedlich einordnet.
Und welche Varianten gibt es da jetzt genau?
Der Brite Michael Edwards hat vor einigen Jahren so eine Art Bibel der Civil Society Theorie geschrieben und dort habe ich die beste Übersicht gefunden. Und Edwards sagt, es gibt im Grunde drei Ansätze. Der erste konzentriert sich auf die Akteure und sagt, freiwilliges Engagement in zivilgesellschaftlichen Organisationen vermittelt demokratische Kompetenzen. Dann gibt es den zweiten Ansatz, da geht es eher um die Gestaltung einer guten Gesellschaft. Und man sagt einfach, das geht nur, wenn die Zivilgesellschaft mit dem Staat und der Wirtschaft kooperiert. Und der dritte Ansatz, da geht es darum, die Zivilgesellschaft eher als eine Art öffentlichen Raum zu verstehen, in dem wir alle uns überhaupt erst darüber verständigen, was das ist, das gute Leben, das wir alle wollen.
Und diese drei Aspekte, die du da jetzt genannt hast, sind die dir auch in den Gesprächen begegnet, die du geführt hast?
Ja, immer wieder. Meistens miteinander vermischt und immer wieder etwas anders. Jana Prima ist hier nochmal.
Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin. Also ich arbeite immer ganz gern mit dem sogenannten akteurszentrierten Ansatz, wo wir sagen, Zivilgesellschaft, das sind Akteure, also Institutionen, aber eben auch Individuen, die nicht der Staat sind und auch nicht die Wirtschaft sind.
Und hier ist Wolfgang Schröder von der Uni Kassel.
Die Zivilgesellschaft ist die Organisation der Gesellschaft in spezifischen Subsystemen entlang spezifischer Haltungen, Interessenlagen zur Selbstregulierung von Gesellschaft, also Klärung, Entwicklung, Artikulation der Interessen, die in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft Menschen berühren, die sich zusammenfinden zu kollektivem Handeln, zu einer Organisation und damit jenseits von Staat und Markt eine eigene Sphäre für sich reklamieren, gestalten und in diesem Sinne selbstwirksam werden können.
Oh, das ist nicht so ganz leicht zu verstehen, finde ich. Kannst du das nochmal vielleicht so ein bisschen erläutern, diese Definition?
Naja, also im Kern scheint mir geht es darum zu sagen, dass Menschen sich selbst organisieren, um Dinge zu regeln, die sie betreffen und die ihnen wichtig sind. Da werden Interessen formuliert und geklärt miteinander und es wird eben wichtig, kollektiv gehandelt.
Und was sind denn die typischen zivilgesellschaftlichen Organisationen? Was würdest du sagen?
Ja, das kann der einzelne Mensch sein, der online eine Petition unterschreibt. Dann natürlich Vereine aller Art, Stiftungen, soziale Bewegungen, Wohlfahrtsverbände. Aber eben auch so die großen NGOs, wie zum Beispiel Amnesty International oder der BUND.
Okay, jetzt sagen ja Jana Prima und Wolfgang Schröder, die Zivilgesellschaft ist eine Sphäre jenseits von Staat und Markt. Das ist offenbar der wichtigste Punkt.
Ja, der wichtigste weiß ich nicht, aber wichtig schon. Und es ist aber eben gleichzeitig problematisch. Wolfgang Schröder hat da sehr schöne Begriffe für.
Es ist nicht einfach eine festgefrorene organisationale Landschaft, die Interessen, Haltungen und Bewegungen abbildet, sondern da ist schon eine Gegnerschaft und eine Komplizenschaft mit dem Staat, da ist eine Gegnerschaft und eine Komplizenschaft mit dem Markt, da ist eine Gegnerschaft und Komplizenschaft mit der Privatsphäre.
Gegnerschaft und Komplizenschaft, das hört sich ja schon durchaus auch konspirativ an. Was muss ich mir denn darunter konkret vorstellen?
Das ist ziemlich vielfältig, wie alles in der Zivilgesellschaft vielfältig ist. Die Zivilgesellschaft reklamiert ja gern für sich eine Art Korrektiv zu sein zu staatlicher Politik. Wenn wir die Umweltverbände nehmen, die versuchen zum Beispiel dem Staat auf die Finger zu schauen, so gut es geht. Das wäre ein Beispiel für Gegnerschaft. Aber andererseits brauchen die Umweltverbände den Staat natürlich, um wirksam zu sein.
Weil die Umweltgesetzgebung vom Staat gemacht wird natürlich.
Ja, genau. Und der Staat gewährt auch die Steuerbefreiung für die Gemeinnützigkeit und manchmal entzieht er sie auch. Überhaupt setzt der Staat ja den rechtlichen Rahmen für die Zivilgesellschaft. Also Vereinsrecht, Stiftungsrecht, Gemeinnützigkeit und Teile der Zivilgesellschaft werden auch direkt finanziert vom Staat. Was einerseits ein Problem ist und andererseits natürlich willkommen.
Da gab es doch jetzt zuletzt immer wieder diese Debatten, zum Beispiel um die Neuorganisation des Programms Demokratie leben.
Ja, das Familienministerium finanziert das in diesem Jahr mit 191 Millionen Euro, also Demokratieprojekte der Zivilgesellschaft. Nur eben welche sollen das sein? Werte spielen da offenbar eine große Rolle. Aber umgekehrt, der Staat finanziert nicht nur die Zivilgesellschaft, er braucht sie auch. Staatliche Aufgaben, zum Beispiel wie die Kinder- und Jugendhilfe, werden bei uns von zivilgesellschaftlichen Akteuren erfüllt.
Okay, es gibt also ganz vielfältige Verflechtungen, die man auf den ersten Blick nicht erkennen kann.
Ja, mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich auch personelle Verflechtungen. Man kann ja Parteimitglied sein und Mitglied bei Greenpeace und in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein. Oder die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände, das sind ganz wichtige zivilgesellschaftliche Akteure, die natürlich mit der Politik super eng verbunden sind.
Ist das zwischen Zivilgesellschaft und Markt dann auch so?
Ja, da muss man sich einfach klar machen, dass die Zivilgesellschaft ein gigantischer Wirtschaftsfaktor ist. Da läuft viel ehrenamtlich natürlich, aber in gemeinnützigen Organisationen sind auch mehr als 4 Millionen Menschen beschäftigt. Der gemeinnützige Sektor leistet einen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, da habe ich wirklich gestaunt, der ist ungefähr so groß wie der Autoindustrie.
Dass Zivilgesellschaft einen so großen finanziellen Anteil an der Gesellschaft hat, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, Uli. Das zeigt ja schon, welche Dimensionen auch dahinter stecken. Und wir haben nun auch klarer vor Augen, wie vielfältig die Akteure der Zivilgesellschaft sind. Jetzt wollen wir noch mal hören, ob das den Menschen aus Münster, die wir ja befragt haben, auch so bewusst ist und ob ihnen das klar ist, wo Zivilgesellschaft anfängt und wo sie aufhört.
Wahrscheinlich schon auch offener Straße, vielleicht bei Demonstrationen, Menschen, die sich irgendwie für Gesellschaftsthemen einsetzen.
Die Zivilgesellschaft, die ist überall vertreten, schätze ich mal. Und die finden Sie überall, in Deutschland, auf der ganzen Welt.
Ich würde schon sagen, man muss sich einsetzen. Also wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie gar nicht so richtig teilhaben, dann würde ich sagen, man setzt sich auch nicht wirklich ein.
Homogen und unkompliziert ist sie wohl auf keinen Fall, die Zivilgesellschaft, Uli. Richtig?
Ja, das finde ich ganz wichtig zu betonen. Es gibt ja so eine Vorstellung von der Zivilgesellschaft, die kommt nicht aus der Wissenschaft, sondern eher aus Sonntagsreden von Politikern, vielleicht auch aus den Medien zum Teil. Da ist die Zivilgesellschaft so ein strahlend schönes Ding, auf das wir alle stolz sind, weil wir eine Demokratie sind und weil eine lebendige Zivilgesellschaft angeblich die Voraussetzung und gleichzeitig die Garantie dafür ist, dass wir unsere freiheitlich-liberale Grundordnung erhalten.
Da höre ich jetzt raus, du würdest sagen, das sind Behauptungen, die gehören auf den Prüfstand.
Ja, wir leben in bewegten Zeiten, innen wie außenpolitisch. Es werden heftige Konflikte ausgefochten, große Verteilungskonflikte auch. Und es wäre ja seltsam, wenn das an der Zivilgesellschaft spurlos vorbeiginge.
Ja, das romantische Bild einer einheitlich positiv ausgerichteten Zivilgesellschaft, die das Projekt von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft unterstützt, das ist eine Chimäre.
Wolfgang Schröder ist das nochmal von der Uni Kassel.
Das hat es nie gegeben. Zivilgesellschaft ist eigentlich immer schon ein Ort gewesen, in dem hart gefochten wurde, in dem sehr unterschiedliche Modelle von Demokratie, Wirtschaft und Gesellschaft verfochten worden sind.
Also die Zivilgesellschaft war selbst immer eine Sphäre von harten Debatten. Und dazu kommt aber noch was anderes. Konflikte zwischen Teilen des Staates und Teilen der Zivilgesellschaft, die in letzter Zeit mit zunehmend harten Bandagen ausgefochten werden.
Aktuell haben wir ja den Streit um die von der Bundesregierung geplante Neufassung des Informationsfreiheitsgesetzes. Dagegen haben ja 110 zivilgesellschaftliche Organisationen mit einem offenen Brief protestiert. Ich glaube, da müssen wir noch mal erklären, worum es da genau ging.
Ja, also da protestieren zum Beispiel Umweltverbände, aber auch ProAsyl, Wikimedia Deutschland, Reporter ohne Grenzen, zum Beispiel auch die Deutsche Journalistenunion in der Gewerkschaft Verdi, protestieren alle gegen diesen geplanten Umbau dieses Gesetzes. Sie alle befürchten, Zitat, einen massiven Rückschritt für die gesellschaftlichen Freiheitsrechte und faktisch, nochmal Zitat, das Ende der Informationsfreiheit.
Hast du noch andere Beispiele für Konflikte zwischen Zivilgesellschaft und staatlichen oder parteipolitischen Akteuren?
Naja, die Debatte um das Förderprogramm Demokratie Leben haben wir schon erwähnt. Dann gab es Anfang 2025 eine sogenannte Kleine Anfrage der Fraktion der CDU-CSU an die damalige Bundesregierung. Da ging es um die Gemeinnützigkeit von Organisationen wie Greenpeace oder Omas gegen Rechts. Und das wurde vielfach als Versuch der Einschüchterung gewertet. Ein anderer Kritikpunkt ist auch das sehr robuste Vorgehen des Staats gegen Demonstranten und Protestierende. Palästina ist da ein Stichwort, die Klimaproteste sind ein anderes. Die Weltallianz für Bürgerbeteiligung Civicus mit Sitz in Johannesburg hat aus all diesen Gründen Deutschland 2023 von offen auf beeinträchtigt heruntergestuft und 2025 nochmal von beeinträchtigt auf beschränkt. Civicus ist übrigens offizieller Partner der EU und eine absolut seriöse Organisation.
Diese Einschätzung von Civicus werden vermutlich nicht alle staatlichen Stellen teilen, aber es scheint auch offensichtlich, was sich alles verändert. Was sagen denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen du gesprochen hast, dazu?
Ja, für die ist es auch offensichtlich. Wolfgang Schröder zum Beispiel spricht von einer Dünnhäutigkeit von Teilen des Staates und er beklagt eine Art Unverständnis.
Und zwar einem Unverständnis insofern, als man den Eindruck hat, also Staat oder einzelne Teile des Staates, die sehen in der Zivilgesellschaft oder in zivilgesellschaftlichen Gruppen so Klaköre, die dafür da sind, das staatliche Handeln positiv zu laudatieren.
Wobei ja eins klar ist, der wachsende Druck, der betrifft ja nicht die gesamte Zivilgesellschaft, sondern ganz bestimmte Organisationen, bestimmte Themen und Politikfelder, oder?
Ja, klar. Migration, Klimaschutz, die Verteidigung der Demokratie, autoritäre Tendenzen beobachten wir ja auch bei uns. Und das Interessante ist, das sind alles Dinge, darüber streiten die Parteien, darüber streitet die Zivilgesellschaft mit der Politik. Und darüber wird natürlich auch innerhalb der Zivilgesellschaft gestritten. Nur ein Beispiel. Innerhalb der Kirchen wird hart darüber gestritten, wie sich Christen zur Aufrüstung und Zeitenwende verhalten sollen. Ich habe ja auch mit dem Aktivisten und Journalisten Arne Semsrott gesprochen und in dem Gespräch mit ihm war mir sehr deutlich, dass die Zivilgesellschaft natürlich ein Ort ist, wo gerungen wird um die Zukunft.
Sag noch mal kurz, wer ist das?
Ja, Arne Semsrott ist 38 und seit vielen Jahren schon aktiv in zivilgesellschaftlichen Projekten. Unter anderem ist er der Leiter des Projektes Frag den Staat, das sich dafür engagiert, amtliche Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Stichwort Informationsfreiheitsgesetz hatten wir gerade. Gerade hat Semsrott auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück.
Wie definiert er denn die Zivilgesellschaft?
Ja, ich würde sagen, sehr romantisch und sehr kämpferisch. Für ihn ist das keine Frage der Organisationsform, sondern tatsächlich eine von Werten.
die grundsätzliche Perspektive, die sich auch in diesem Titel wiederfindet, ist diejenige der Zivilgesellschaft in Deutschland als die Kraft, die alleine im vergangenen Jahrzehnt für fast alles Gute in Deutschland verantwortlich war.
Semsrott denkt da an das Engagement für Flüchtlinge aus Syrien 2015 und 2022 aus der Ukraine. Er denkt an die Klimaschutzbewegung und er denkt auch an die Massendemonstrationen gegen die AfD im Winter 2024.
Wenn ich von einem Wir spreche, dann spreche ich von einem humanistischen Wir. Also von einer Gruppe, die dem Grundsatz verpflichtet ist, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben. Und wer sich diesem Wir dann zugehörig fühlt und abseits von einem Profitstreben und abseits von parteipolitischen Beweggründen und abseits von Ideen, dass man auch mit Gewalt etwas durchsetzen kann, wer sich dem dann verpflichtet fühlt, der gehört dazu.
Das ist doch jetzt klar formuliert. Ein breites demokratisches Wir.
Ja, es ist klar formuliert und gleichzeitig liegt klar auf der Hand, scheint mir, so ein Projekt hat viele Gegner in Deutschland. Und diese Gegner, die sind auch zivilgesellschaftlich organisiert. Jedenfalls, wenn man Zivilgesellschaft von den Organisationsformen her denkt und eben nicht von den Werten.
Wir sehen natürlich, dass es auch zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die nicht demokratisch handeln. Und wir in der Wissenschaft ganz gerne als sogenannte Dark Side of Civil Society, also die dunkle Seite der Zivilgesellschaft, bezeichnen. Und das sind natürlich Dimensionen von Zivilgesellschaft, die dürfen wir nicht ausblenden. Also wir können nicht einfach davon ausgehen, dass per se Zivilgesellschaft immer toll ist und immer der Demokratie nützlich ist.
So beschreibt die Sozialwissenschaftlerin Jana Prima die Lage. Wolfgang Schröder sieht das genauso und er erinnert auch daran, dass es dafür leider sehr prägnante historische Vorbilder gibt.
Historisch betrachtet ist ja zum Beispiel der Weg des Nationalsozialismus in den 20er Jahren sehr stark auf der Grundlage von Organisationen der Zivilgesellschaft stattgefunden und erklärbar. Das waren paramilitärische Strukturen, das waren Nachkriegsorganisationen, die aber auf Krieg ausgerichtet waren, das waren deutschnationale Gruppen, die den Ausschluss anderer Gruppen zum Maß der Dinge erklärt haben, antisemitische Verbände und so weiter.
Woran man sieht, die Zivilgesellschaft kann natürlich eine Schule und Stütze der Demokratie sein. Aber es gibt eben autoritäre, antidemokratische Organisationen auch, die ganz andere Vorstellungen vom guten Leben haben als vielleicht Arne Semsrott. Und die Zivilgesellschaft ist der Raum, wo dieses Ringen stattfindet. Wolfgang Schröder sagt es so.
Absolut, das Ringen, der Streit, die Kontroverse, weil diese Verweise auf Grundwerte und Ziele bedeuten ja nicht, dass damit definiert ist, was darunter zu verstehen ist, sondern das, was unter den Grundwerten zu verstehen ist, lässt sich ja nur diskursiv im steten Ringen, im Streit, im Konflikt austragen und am Ende dann über Konsense und Kompromisse auch lebensfähig für größere Gruppen machen.
Da kann ich jetzt mitnehmen, das Wort Zivilgesellschaft wird unterschiedlich verwendet und auch mit ganz unterschiedlichen Absichten gefüllt inhaltlich. Und die Akteure sind in einem ständigen Veränderungsprozess. Das ist natürlich schon auch ganz schön verwirrend.
Ja, das ist es. Aber da würde ich gerne nochmal den britischen Autor Michael Edwards zitieren. Edwards sagt, diese Debatten um die Zivilgesellschaft sind enorm wichtig, weil sie mit Klischees aufräumen und weil sie uns an etwas Grundlegendes erinnern. Menschen sind keine Einzelwesen, ihr Leben ist nicht möglich ohne Beziehungen. Und zwar Beziehungen der Liebe, der Solidarität, der Freundschaft und der Opferbereitschaft.
Das ist nicht unpathetisch formuliert und erinnert mich ein bisschen an Arne Semsrott, der ja Zivilgesellschaft auch als eine Wertegemeinschaft definiert hat, ne?
Ja, mir scheint das sehr wichtig zu sein und das hat mich beim Lesen der Texte von Edwards und Semsrott besonders berührt. Mit dem Wort Zivilgesellschaft wird ja viel hantiert und man kann schon sagen, auch viel Schindluder getrieben. Aber einen Sinn hat es eigentlich nur, wenn wir im Blick behalten, worum es eigentlich geht. Gemeinschaft, ein friedliches, gerechtes Zusammenleben für alle. Eine zivile Gesellschaft einfach.
Danke, Uli Hufen, für diese tieferen Einblicke in die unterschiedlichen Formen von Zivilgesellschaft und der Einsicht, dass man die keineswegs alle über einen Kamm scheren kann. Das heißt also für uns alle immer wieder aufgepasst und genau hingeguckt. Mein Name ist Bettina Köster und diese Ausgabe der Systemfragen haben wir am 20. Juli 2026 aufgezeichnet. In der nächsten Folge fragen wir, wann Menschen im Alltag Zivilcourage zeigen.